Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier spricht Uwe Klima. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß beim Herrengedenken.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik, einen schönen Sonntagabend und willkommen auf der 102,6 wünscht Andreas Kulik. Ja, vor ziemlich genau 80 Jahren ernannte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 begann der Prozess der Gleichschaltung. Mit den Gleichschaltungsgesetzen vom 31. März und vom 7. April 1933 verloren zunächst die Länder ihre Souveränität. Ziel der NSDAP war die Vereinheitlichung des gesamten politischen und gesellschaftlichen Lebens in Deutschland. Die Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichschaltung waren mit Repressionen, Folter, Terror und Mord verbunden. Auch auf den Sport hatte die Gleichschaltung erhebliche Auswirkungen. Mit Hans von Tschammer und Osten installierten die Nazis einen Reichssportführer. Wie im gesamten deutschen Sport wurden auch im Fußball Juden aus Vereinen ausgeschlossen und der Verband, in diesem Fall also der DFB, gleichgeschaltet. Er hieß bald schon Fachamt Fußball. Nicht wenige Akteure innerhalb des DFB und seiner Vereine entwickelten eine große Eigeninitiative, wenn es um die Umsetzung nationalsozialistischer Ziele ging. Nach dem Willen der Nationalsozialisten sollte die Fußballnationalmannschaft weltweit die Überlegenheit des deutschen Volkes demonstrieren und wurde so zum begehrten Objekt der NS-Propagandamaschinerie. In seinem Buch »Die Leibesübungen in der nationalsozialistischen Idee« stellte Bruno Malitz 1933 klar, dass es für die Nazis undenkbar sei, Sport und Politik zu trennen, sondern dass Politik viel mehr Bestandteil des Sports sein müsse. Außerdem schrieb er, »Sport ist Pflicht am Volk. Ein gesunder Körper des Volkes ist das Ziel des Nationalsozialismus. Für den Nationalsozialismus ist der Sport nur Mittel zum Zweck.« Niemals Selbstzweck. Der Fußball jedoch und speziell die Nationalmannschaft konnten den nationalsozialistischen Zweck nie erfüllen. Dies lag nicht zuletzt daran, dass die Nazis das Offensichtliche ignorierten. Dass Fußball nämlich ein Mannschaftsspiel ist und fußballerischer Erfolg nicht planbar. Die angestrebte sportliche Dokumentation der Doktrin vom überlegenen Herrenmenschen geriet für die Machthaber zum Desaster. In den kommenden beiden Ausgaben des Herrengedeck werde ich meinen Blick explizit auf die deutsche Fußballnationalmannschaft im Dritten Reich richten und einen umfassenden Einblick in ihre Rolle bieten. Im Sammelband Hakenkreuz und rundes Leder, Fußball im Nationalsozialismus, herausgegeben von Lorenz Pfeiffer und Dietrich Schulze-Marmeling, der 2008 im Werkstattverlag erschienen ist, da habe ich mich ebenfalls mit diesem Thema auseinandergesetzt und durfte ein Kapitel dazu beitragen. Ja, aus diesem Kapitel werde ich lesen. Beginnen werde ich heute mit den Jahren 1933 bis 37 und mache dann nächste Woche weiter mit der Zeit von 1938 bis 42, als das letzte Länderspiel unter der nationalsozialistischen Diktatur stattfand. Das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft nach der nationalsozialistischen Machtübernahme war eigentlich für den 5. März vorgesehen. Doch setzte Adolf Hitler für diesen Tag Neuwahlen an. Es sollte das erste Spiel der französischen Nationalmannschaft auf deutschem Boden sein und in öffentlichen Diskussionen wurde im Nachbarland nun darüber debattiert, ob ein Deutschland unter nationalsozialistischer Führung überhaupt noch ein akzeptabler Länderspielgegner sei. Die Franzosen waren nicht nur um die Sicherheit ihrer Equipe Tricolore, sondern auch um die ihrer mitreisenden Fans besorgt. Die Presse warnte ausdrücklich vor einer Reise nach Berlin, weil dort so etwas wie Mobilmachstimmung herrschen solle. Nach Fürsprache durch den französischen Verbandsvorsitzenden und FIFA-Präsidenten Jules Rimet wurde die Partie um 2 Wochen auf den 19. März verschoben. Die Nationalsozialisten nutzten die Austragung des Spiels im ausverkauften Grunewaldstadion zu einer gründlich geplanten Propagandakampagne und präsentierten das Dritte Reich ihren Gästen als ordentlichen, friedlichen und gastfreundlichen Staat. So wurden die französischen Anhänger bereits am Bahnhof mit Musik empfangen, ihre Mannschaft beim Einlaufen mit viel Applaus bedacht und die französische Hymne mit höchstem Respekt gespielt. Ein straff organisiertes Sicherheitskonzept der Polizei und die Aufstockung des Ordnungspersonals durch SA-Kräfte sorgten außerdem dafür, dass es während der gesamten Veranstaltung zu keinerlei Zwischenfällen kam. 2 Tage nach der Begegnung, in der sich beide Mannschaften mit einem aus deutscher Sicht enttäuschenden 3:3 trennten, zitierte der völkische Beobachter Jules Rimet, der in einer Rede nach dem Spiel die vorbildliche Ruhe und Ordnung gelobt hatte, die für den hohen Kulturstand des deutschen Volkes den allerbesten Beweis liefere. Während die Propagandabemühungen des Regimes also von Erfolg gekrönt waren, ließ die sportliche Leistung gegen das damals allenfalls zweitklassige Frankreich zu wünschen übrig. Entsprechend hart nahm der völkische Beobachter die Mannschaft und besonders Reichstrainer Otto Nerz in die Kritik. Nicht nur Theorie und Taktik entscheiden, Herr Nerz, sondern der Kampfgeist. Doch schon mit dem nächsten Spiel stellte sich der erwartete sportliche Erfolg ein. Am 22.10.1933 besiegte das deutsche Team Belgien deutlich mit 8:3 Toren. Dabei stand gegen Belgien die unerfahrenste deutsche Mannschaft seit dem Ersten Weltkrieg auf dem Platz. Zusammen kamen die Spieler auf gerade einmal 29 Nationalmannschaftsberufungen. Und noch eine weitere Besonderheit hatte diese Mannschaft vorzuweisen. Zum ersten Mal kamen alle Spieler ausnahmslos von westdeutschen Vereinen. Darauf konnte vor allem der spätere Reichstrainer Sepp Herberger stolz sein, der seit 1932 als Verbandstrainer beim Westdeutschen Spielverband WSV beschäftigt war und für den diese Mannschaft als Beweis für seine gute Arbeit gelten konnte. Reichstrainer Nerz hatte bereits den Blick auf die kommende WM 1934 in Italien gerichtet. Zu diesem Turnier wollte der Reichstrainer nicht nur die bestmöglichen Spieler, sondern auch eine Mannschaft, die topfit war, mitnehmen. Nerz nutzte die Testspiele, um der Mannschaft ein neues Gesicht zu verleihen. Altgediente Nationalspieler wie zum Beispiel Leinberger, Schütz, Rohr und Richard, genannt König Hoffmann, hatten ihren Rücktritt verkündet bzw. verkündet bekommen. So fiel beispielsweise Hoffmann, der beim 3:3 gegen Frankreich sein 25. und letztes Länderspiel absolviert hatte und damit zum Rekordnationalspieler avanciert war, beim DFB in Ungnade, weil er Werbung für die Zigarettenfirma Bulgaria gemacht hatte. Hoffmann, der kurioserweise Nichtraucher war, ließ sich dieses Engagement vergüten und verstieß dadurch gegen die damalige Satzung des DFB, der das Berufsspielertum und alle anderen Wege, auf denen Nationalspieler ihren Status zu Geld machen konnten, strikt ablehnte. Mit einem 2:2 Unentschieden gegen Norwegen sowie 2 Siegen gegen die Schweiz und Polen im November und Dezember 1933 sorgte die deutsche Mannschaft dafür, dass die nationalsozialistischen Befehlshaber den ersten Jahreswechsel seit ihrer Machtübernahme ohne fußballerische Niederlage begehen konnten. Machen Musik, hier sind Le Tigre, Fake French und die Thermals, Power Lies. Das Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Ja, aus rein sportlicher Sicht verlief das Jahr 1934 ebenfalls verheißungsvoll, denn am 11. März machte die Mannschaft durch einen klaren 9:1 Erfolg beim Qualifikationsspiel gegen Luxemburg die erste deutsche WM-Teilnahme perfekt. Bei der WM in Italien, die vom 4. bis zum 9. Juni ausgetragen wurde, stand die deutsche Mannschaft nach Erfolgen gegen Belgien mit 5:2 und Schweden mit 2:1 im Halbfinale. Dort allerdings musste sich das junge Team, das Durchschnittsalter der von Otto Nerz akribisch zusammengestellten Mannschaft betrug gerade einmal 23 Jahre, nach zwei Fehlgriffen von Torhüter Kress der Tschechoslowakei mit 1:3 geschlagen geben. Im anderen Semifinale besiegte der Gastgeber und spätere Weltmeister Italien das Wunderteam Österreichs, das vor der WM noch als Favorit auf den Titel gehandelt worden war. Ja, und so kam es im kleinen Finale zum Duell zwischen Österreich und Deutschland. Diese Begegnung stand nicht nur unter dem Zeichen der sportlichen Wiedergutmachung. Schließlich hatte Deutschland die letzten beiden Aufeinandertreffen 1931 mit 0:5 und 0:6 verloren, sondern war vor allem von politischer Brisanz geprägt. Die österreichische Regierung unter Kanzler Engelbert Dollfuß lehnte einen von vielen erhofften Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich nämlich strikt ab und bekämpfte derlei Pläne mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, unter anderem mit Parteiverboten und Verfassungsänderungen. Die Folge des Verbots der NSDAP waren zahlreiche nationalsozialistische Terroranschläge sowie ein Wirtschaftsboykott. Ein vor der WM geplantes Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland sagte der österreichische Fußballbund aus diesen Gründen ab. Auf der Suche nach Hilfe näherte sich Österreich an Mussolinis faschistisches Italien an und im März 1934 kam es zum Abschluss der sogenannten römischen Protokolle. Diese sicherten Österreich und Ungarn eine Bestandsgarantie unter italienischer Führung zu. Es dauerte nur etwas mehr als 3 Monate, ehe Italien seiner Zusicherung gerecht werden musste. Ende Juni 1934 wurde der österreichische Kanzler Dollfuß während eines Putsches der NSDAP ermordet. Und Mussolini ließ seine Armee aufmarschieren, um einem Anschluss vorzubeugen. Kurz vor dieser Krise am 7. Juni kam es also zwischen den Mannschaften Deutschlands und Österreichs zum Spiel um Platz 3. Lediglich 14.000 Zuschauer wurden in Neapel Zeuge, wie die deutsche Elf das in die Jahre gekommene Wunderteam nach 2 Toren von Lehner sowie einem Treffer durch Konen überraschend mit 3:2 bezwang. Bis zum ebenso überraschenden Titelgewinn 1954 in der Schweiz sollte dieser 3. Platz der größte Erfolg einer deutschen Fußballnationalmannschaft bleiben. Am Jahresende standen 7 Siege nur 1 Niederlage gegenüber, was die bis dato beste Spielzeit in der Geschichte der Nationalmannschaft bedeutete. Hier sind The Clash mit Somebody Got Murdered, Meeker Snow, Faker, Tokotronic, ein leiser Hauch von Terror und die Fehlfarben mit Angst.
Junger Mann, auf die Straße zu gehen.
Das Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend auf Radio Free FM mit einem ausführlichen Blick auf die Rolle der deutschen Fußballnationalmannschaft im Dritten Reich. 1935 bestritt die Mannschaft gleich 17 Länderspiele und hat bis heute lediglich in den WM-Jahren 2002 und 2006 mehr Spiele bestritten. Dies dokumentiert die gewachsene Bedeutung, die die Nationalmannschaft nach der nationalsozialistischen Machtübernahme und im Konzept der DFB-Führung erlangt hatte. Die hohe Anzahl an Spielen diente bereits der Vorbereitung auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in Berlin. Gleichzeitig boten diese Partien dem Regime aber auch die Möglichkeit, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Die Autoren Fischer und Lindner erklären die Vielzahl an Länderspielen folgendermaßen. Neben der Demonstration, dass die internationalen Beziehungen in bester Ordnung seien und dass sich Deutschland den internationalen Respekt zurückgeholt hatte, konnte man dem deutschen Publikum auch noch zahlreiche Länderspielsiege präsentieren und so das nationale Selbstbewusstsein stärken. Von dieser Möglichkeit machte die NS-Führung auch am 4. Dezember 1935 Gebrauch, wenngleich das Spiel, das an diesem Tag an der White Hart Lane, der Heimstätte der Tottenham Hotspurs, gegen England ausgetragen wurde, mit 0:3 verloren ging. Zu dieser Partie machten sich über 10.000 deutsche Anhänger auf den Weg nach London, 1.600 von ihnen mit einem eigens für das Länderspiel gecharterten Schiff namens Columbus, das von Bremerhaven aufbrach. Während die Nationalsozialisten die Partie auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 36 in Berlin dazu nutzen wollten, den Briten einen freundlichen Eindruck von Deutschland zu vermitteln, befürchtete der britische Innenminister Sir John Simon eine Nazi-Invasion. Der britische Botschafter in Berlin, Sir Eric Phipps, teilte diese Befürchtung und wies außerdem darauf hin, dass die Fesseln, welche die Nazis dem deutschen Sport angelegt hatten, immer enger würden. Für weiteren Diskussionsstoff sorgten englische Presseberichte, wonach ein jüdischer Fußballer nach einem deutsch-polnischen Spiel in Ratibor, Oberschlesien, von dort ansässigen Nazis zu Tode gesteinigt worden sei. Viele britische Interessengruppen, unter ihnen die District Labour Party, Gewerkschaften, Handelsvereinigungen und der Anti-Nazi-Council, riefen zu Demonstrationen auf und appellierten sowohl an die FA als auch an das Außenministerium, das Innenministerium und Premierminister Stanley Baldwin, die Austragung der Begegnung zu unterbinden. Das Spiel erhielt zusätzliche Brisanz durch den Austragungsort, denn White Hart Lane lag in einem Gebiet, wo auch viele Londoner Juden wohnten, die Fans der Hotspurs waren. Jews Up in Arms titelte die Zeitung Star nach Bekanntgabe des Spielorts. Ein Organisator des Protests gegen das deutsche Gastspiel wurde mit den Worten zitiert: Die Juden sind seit der Gründung des Clubs seine besten Unterstützer. Wir betrachten den Besuch des deutschen Teams als einen Affront. Nicht nur gegen die jüdische Rasse, sondern gegen alle freiheitsliebenden Menschen. Zu einer Absage kam es jedoch nicht. Zum einen schoben sich das britische Innen- und Außenministerium gegenseitig die Verantwortung zu und zum anderen besaß die FA völlige Handlungsfreiheit in der Länderspielplanung. Außerdem war man der Ansicht, dass man politischem Druck nicht nachgeben sollte. Auf deutscher Seite fiel die Reaktion auf die Vorgänge zunächst heftig aus. Hitler selbst untersagte die Austragung der Partie, nachdem ihm Hans-Heinrich Lammers, Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei, von den Abläufen auf der Insel berichtet hatte. Hitler war über die Stimmung in Großbritannien vor allem deswegen so erbost, weil er die Briten zu diesem Zeitpunkt noch als potenzielle Verbündete für seine vornehmlich gegen die Sowjetunion gerichtete kontinentale Eroberungspolitik betrachtete. Erst auf Anraten von Hans Pfundner, Staatssekretär im Reichsministerium des Innern, änderte Hitler seine Meinung und stimmte der London-Reise der Nationalelf wieder zu. Pfundner hatte Hitler vor allem auf die finanziellen Vorzüge der Begegnung aufmerksam gemacht und ihn auch auf die negative Außenwirkung hingewiesen, die eine Spielabsage im Ausland bezüglich der bevorstehenden Olympischen Spiele in Berlin hervorgerufen hätte. Anders als befürchtet verlief das Länderspiel schließlich weitestgehend friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die Polizeipräsenz wurde im Vergleich zu sonstigen Begegnungen mit 700 Beamten mehr als verdreifacht. Die deutschen Anhänger mussten das Stadion durch einen separaten Eingang betreten und das Spiel von einem gesonderten Block aus verfolgen. Außerdem ließ sich die britische Regierung garantieren, dass sich sowohl die deutschen Spieler als auch die Fans ruhig und friedlich verhalten und keine nationalsozialistischen Embleme zur Schau stellen würden. Und Fachamtsleiter Linnemann forderte die deutschen Anhänger in einer Rundfunksprache dazu auf, auf das Absingen patriotischer Lieder zu verzichten. Uncommon Man from Mars und Authority Freak. Ja, vor dem Länderspiel an der White Hart Lane zeigten die deutschen Spieler während des Abspielens der Nationalhymne den Hitlergruß, trugen aber keine NS-Abzeichen. Rund 54.000 Zuschauer verfolgten den 3:0 Erfolg Englands, der durch den Rundfunk aber einem viel größeren Publikum auch auf dem Kontinent zugänglich gemacht wurde. Arm in Arm sollen englische und deutsche Spieler das Feld nach Abpfiff verlassen haben, was vom Publikum mit Beifallsstürmen quittiert wurde. Der britische Innenminister Simon brachte die Freude seiner Regierung zum Ausdruck, dass das Spiel mit höchstem Sportsgeist ausgetragen worden sei und auch die erwarteten schweren Zwischenfälle ausgeblieben wären. Die meisten anderen Beobachter waren sogar der Ansicht, dass die freundschaftliche und nahezu problemlose Nazi-Invasion in Verbindung mit dem vorangehenden Beharren der Regierung auf der Austragung des Matches dazu beitragen werde, den laufenden Bemühungen um ein entspanntes Verhältnis zu Deutschland einen Schub zu verleihen. Im Observer vom 8. Dezember war zu lesen, das deutsche Team sei heimgefahren und habe in ganz London einen vollkommenen Frieden hinterlassen. Ähnlich beurteilte ein britischer Fußballkorrespondent den Sachverhalt, als er äußerte, dass das Gefühl der Freundschaft, welches der Sport zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten beider Länder geschaffen habe, mehr bewirkt habe, als Jahre diplomatischer Bemühungen jemals hätten erreichen können. Die Nationalmannschaft hatte also erneut erfolgreich dazu beigetragen, dem Ausland ein friedfertiges und freundschaftliches Deutschland zu präsentieren und die internationale Reputation Deutschlands zu steigern. Sportlich war die deutsche Mannschaft weiter auf dem Vormarsch. Von den 17 Partien 1935 konnte sie 13 gewinnen und verlor nur 3. Seit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hatte für den deutschen Fußball die bis dahin erfolgreichste Epoche begonnen. Die politische Entwicklung ermöglichte dem DFB einen Zentralismus, der die Nationalmannschaft und den Reichstrainer in den Mittelpunkt des Fußballgeschehens rückte. Die professionelle Arbeit und Personalauswahl von Otto Nerz zahlte sich aus. Aus der gewachsenen Bedeutung der Nationalelf resultierte eine Fülle von Begegnungen. Vor 1933 war nur selten mehr als 5 Spiele pro Jahr absolviert worden. Aber Nerz hatte nun die Gelegenheit, in Sichtungen, Lehrgängen und Trainingslagern weitaus öfter und intensiver mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Über die Einstellung der Nationalsozialisten zum Sport im Allgemeinen und zum Fußball im Besonderen zeigte sich Nerz sehr zufrieden. Schon vor 1934 hätten wir gerne dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft eine bessere Note gegeben. Aber dies scheiterte aus all den Gründen, die im System, es war im Sport wie in der Politik, der Nachkriegszeit begründet waren. Die neue autoritäre Führung machte den Weg frei. Also auch hier. Ein Authority Freak.
Your granddad didn't vote for fascists. He shot 'em, yeah, he shot 'em, he shot 'em, he shot 'em down. Fired his gun till they hit the ground. So I hope you've not forgotten. Your granddad didn't vote for fascists. He shot 'em down.
Weiter mit dem Jahr 1936 und mit der olympischen Blamage im Heimatland. Der Gewinn des olympischen Fußballturniers bei den Spielen im eigenen Land, der wurde nun zur Pflicht erhoben. In Anbetracht des nicht gerade hochkarätig besetzten Teilnehmerfeldes, in dem die Profis aus England fehlten und Weltmeister Italien nur mit einer Studentenauswahl vertreten war, schien die Goldmedaille in der populärsten und publikumswirksamsten aller Sportarten ein durchaus realistisches Ziel zu sein. Nach dem erfolgreichen Start in das Turnier mit einem 9:0 gegen Luxemburg stieg die Erwartungshaltung an das deutsche Team enorm an. Die bevorstehende Zweitrundenbegegnung gegen den klaren Außenseiter Norwegen, gegen das Deutschland noch nie verloren hatte, wurde als bloße Pflichtaufgabe auf dem Weg zum Titel betrachtet. Auf der Woge der Überheblichkeit schwimmend ordnete Fachamtsleiter Linnemann an, die Mannschaft für diese Begegnung mit einer Reihe junger Talente zu besetzen und dafür einige Stammspieler zu schonen. Dieser Plan hatte allerdings fatale Folgen, denn am 7. August 1936 unterlag die deutsche Mannschaft in Berlin den Norwegern mit 0:2. Weitaus schlimmer als die sportliche Niederlage wog jedoch die Tatsache, dass Adolf Hitler höchstpersönlich Zeuge dieser Blamage wurde. Hitler war auf Bitte des Danziger Gauleiters Albert Forster mit ins Stadion gegangen. Ursprünglich wollte er an diesem Tage beim Rudern zuschauen. Das erste und einzige Fußballspiel, dem er jemals beiwohnte, hätte eigentlich eine Demonstration deutscher Stärke und Überlegenheit werden sollen. Der Führer war da. 50.000 Volksgenossen fieberten im Poststadion von Berlin einem Sieg entgegen und erhoben zur Begrüßung von Adolf Hitler begeistert den Arm zum deutschen Gruß. Mit von Jammer und Osten, Goebbels, Göring, Rust, Frick und Hess wurden noch weitere Parteigrößen Zeugen dieses Debakels. Bereits nach 6 Spielminuten gingen die Norweger mit 1:0 in Führung. Propagandaminister Goebbels erinnerte sich erneut in seinen Tagebüchern. Der Führer ist ganz erregt. Ich kann mich kaum halten. Ein richtiges Nervenbad. Das Publikum rast. Ein Kampf wie nie. Das Spiel als Massensuggestion. Zwar ließ die deutsche Mannschaft in der Folgezeit nichts unversucht, um den Ausgleich zu erzielen, doch sorgten die Skandinavier mit einem späten Tor in der 84. Minute für die endgültige Entscheidung. Wütend verließ Hitler vorzeitig das Stadion. Untertänig und fast schon entschuldigend berichtete der Kicker: Und dann, als unsere Freunde am Radio saßen, als sie hörten, dass der Führer unter dem Jubel der Massen in das Poststadion seinen Einzug hielt, da waren sie stolz und glücklich. Adolf Hitler würde einen deutschen Fußballtriumph erleben. Es konnte ja nicht anders sein. Nach 1,5 Stunden dann die bleierne Aschermittwochsstimmung. Dieses 0:2 vor Adolf Hitler, der erstmals einem Fußballkampf zusah, das hätte einfach gar nicht drin sein dürfen. Das musste doch ausgeschlossen sein. Auf der Suche nach einem Schuldigen für das Ausscheiden, das Herberger als ein politisches Malheur bezeichnete, wurde aber nicht etwa Fachamtsleiter Linnemann, der die zahlreichen Umstellungen immerhin veranlasst hatte, in die Verantwortung genommen, sondern der Reichstrainer Otto Nerz. Ihm wurde vorgeworfen, die Mannschaft sei übertrainiert und einem permanenten, nahezu militärischen Drill ausgeliefert gewesen. Außerdem sei der Terminkalender während der Vorbereitung im Olympischen Dorf völlig überfüllt gewesen. Diese Kritik wurde auch von mehreren Spielern geteilt. Karl Hohmann: Auf gut Deutsch gesagt, wir hatten noch nicht einmal Zeit zum Kacken. Nerz setzte sich gegen diese Vorwürfe zur Wehr und machte die hohe Beanspruchung der Spieler während der Saison für den schlechten körperlichen Zustand der Mannschaft bei Olympia verantwortlich. Um den Reichstrainer nicht noch weiterer Kritik auszusetzen, schickte man ihn erst einmal in den Urlaub. Nerz' Tage als Reichstrainer waren gezählt und mit Sepp Herberger, der nach den Olympischen Spielen als Assistent installiert worden war, stand auch schon ein ehrgeiziger Nachfolger bereit. Nach dem Rücktritt von Nerz am 12. Mai 1938, dem eine lange Auseinandersetzung um den Posten des Reichstrainers vorausgegangen war, sollte Herberger schließlich zum Alleinverantwortlichen für die deutsche Fußballnationalmannschaft aufsteigen. Joy Division mit Auto Suggestion. Ich komme hier im Herrengedeck zum letzten Abschnitt für die heutige Sendung. Und das ist das Jahr 1937. Das wurde wieder zu einem überaus erfolgreichen für den deutschen Fußball, denn von 11 ausgetragenen Spielen wurden 10 gewonnen und nur gegen Holland trennte man sich 2:2 unentschieden. den Blick bereits auf die nächste WM 1938 in Frankreich gerichtet, ergänzte das Trainergespann Nerz-Herberger den zentralen Stamm der vergangenen Weltmeisterschaft, dem Spieler wie Schepan, Kuzorra, Siffling, Hohmann und Münzenberg angehörten, mit jungen und hoffnungsvollen Talenten, wie zum Beispiel den Schalkern Gelesch und Urban und den Schweinfurtern Kupfer und Kitzinger. Was diese neu formierte Nationalmannschaft zu leisten imstande war, das stellte sie am 16. Mai 1937 eindrucksvoll unter Beweis. An diesem Tag traf sie in der Hermann-Göring-Kampfbahn in Breslau auf Dänemark und konnte das Spiel mit 8:0 für sich entscheiden. Diese deutsche Formation, namentlich Jakob, Janes, Münzenberg, Kupfer, Goldbrunner, Kitzinger, Lena, Gelesch, Siffling, Schepan und Urban, ging danach als Breslau-Elf in die Fußballgeschichte ein. Diesen Namen erhielt sie aber nicht nur aufgrund des hohen Sieges, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie diesen erspielt hatte. Der damals verletzte Nationalspieler und spätere Bundestrainer Helmut Schön, für lange Zeit schien die Breslau-Elf die ideale Formation der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Die Breslau-Elf spielte das moderne englische WM-System mit Stopper, sehr schnell, oft direkt. Es war immer Bewegung da, das Spiel wurde über die Flügel aufgerissen. Überragende Solisten sorgten immer wieder für Überraschungen. Zum ersten Mal zeichnete sich damals ein Stil ab, den man bis heute als deutschen Stil bezeichnen kann. Doch die Breslau-Elf hatte keine Zukunft, da sie den politischen Entwicklungen in der Folge geopfert wurde. Ja, und soweit also zur Rolle der deutschen Nationalmannschaft zur Zeit des Nationalsozialismus. Heute gehört habt ihr den ersten Teil der Jahre 1933 bis 37 und Teil 2 mit den Jahren 38 bis 42. Der folgt dann in 14 Tagen. Es verabschiedet sich von euch Andreas Kullig und ich bedanke mich fürs Zuhören und empfehle euch mal unter www.freefm.de/programm/herrengedeck vorbeizuschauen. Dort gibt es das Herrengedeck auch zum Nachhören und ich freue mich außerdem über einen Besuch von euch auf herrengedeck.blogspot.de. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die anstehende kommende Woche und spiele jetzt noch Manu Chao mit Politik Kills. Bis dahin, ade.
Politik needs votes. Politik needs your mind. Politik needs human beings, politik needs lies. That's why my friend, it's an evidence. Politik is violence.
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.